Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. In regelmäßigen Abständen veröffentliche ich hier Predigten und Vorträge. Ich hoffe, dass dich meine Beiträge ermutigen und auf gesunde Art und Weise herausfordern. Solltest du Rückfragen oder Anregungen haben, dann darfst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Viel Freude bei dem nun folgenden Beitrag. Hallo, liebe Gemeinde! Hallo, liebe Gäste. Haben wir Gäste? Ja, doch. Wir haben hier und da Gäste. Schön. Ich begrüße jeden, der das nachher auf YouTube sich anhört hier, jeden, der das auf Podcasts anhört. Ich freue mich wirklich auf die Predigt, auch wenn das jetzt ein bisschen ein stotziger Einstieg ist. Und ich hoffe, ihr könnt wirklich auch mitgehen. Heute steht wieder alles im Zeichen der Ermutigung, zumindest für diejenigen von euch, die sich entschließen sollten, alles zu glauben, was ich heute sage. Ja, das ist so. Wir werden heute Bibeltexte lesen, wo ich weiß, da haben manche Christen Mühe, das zu glauben. Und ich sage, ihr werdet mega ermutigt, wenn ihr jetzt das Herz weit aufmacht und sagt, ich möchte heute empfangen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt vor 2 Wochen. Wer war vor 2 Wochen da? Darf ich das mal gerade sehen? Okay, einige Hände gehen hoch, super. Das heißt, ihr wisst, wir haben eine neue Predigtreihe gestartet vor 2 Wochen. Ich habe die Reihe mal genannt, die letzten Worte Jesu. Die letzten Worte von Jesus, die er wirklich unmittelbar vor seinem Tod gesprochen hat, die waren ja mini. Das waren ja nur 3 Sachen eigentlich, die er gesagt hat. Ich habe euch das mal mitgebracht hier. Das sind ja diese Worte aus Johannes 19. Es ist vollbracht. 3 kurze Worte. Spannenderweise hat Jesus an dem Abend, bevor er ans Kreuz gegangen ist, eine ganze Zeit, viele Stunden mit seinen Jüngern verbracht und hatte erklärt, was genau diese Worte bedeuten. Ja, und darum haben wir in der Predigt vor 2 Wochen beim Start der Reihe auch uns schon diesen ersten Abend oder diesen letzten Abend vor seinem Tod genauer angeguckt. Frage in die Runde. Die da waren, haben jetzt einen kleinen Vorteil. Wisst ihr noch oder überhaupt, mit welchem Ereignis dieser letzte Abend vor dem Tod von Jesus, mit welchem Ereignis hat dieser letzte Abend begonnen? Wer weiß das noch? Fußwaschung, genau. Das ist so. Und das ist auch der Grund, wieso ich vor 2 Wochen relativ lange gesprochen habe über die Fußwaschung. Ja, ich habe euch gezeigt, das ist so ein kleiner Rückblick, der ist wichtig für heute. Ich habe euch gezeigt vor 2 Wochen, dass die Kirche über Jahrhunderte, wenn nicht sogar über Jahrtausende, eigentlich echte Mühe hatten, diese Fußwaschung einzuordnen. Was genau bedeutet die Fußwaschung? Da wurde also hunderte von Jahren darüber debattiert und diskutiert. Und selbst heute wissen viele Christen eigentlich mit der Fußwaschung nicht viel anzufangen. Das merkt ihr schon ganz einfach an der Tatsache, dass wir sie nicht praktizieren. Ja, Jesus sagt, wir sollen das tun und kaum eine Kirche, die ich kenne, tut's. Dieses Symbol ist für viele Christen Fußwaschung schwierig. Wenn man sich, und das haben wir letzte Mal ganz ausführlich gemacht, aber die Erklärung von Jesus anschaut, dann merkt man, es ist ganz leicht. Und wie gesagt, das ist alles wichtig für die Predigt heute, darum erzähle ich das nochmal ganz kurz. Ich möchte euch gerne mit reinnehmen in die Erklärung von Jesus, die er unmittelbar nach der Fußwaschung selbst seinen Jüngern gebracht hat. Ja, und für euch, die ihr jetzt auf Podcasts zuhört und das nicht seht, ich lese jetzt aus Johannes 13 ab Vers 12 die Erklärung von Jesus, warum er die Füße gewaschen hat. Ja, wir lesen das mal zusammen. Da sagt Jesus, oder das schreibt dann der Johannes, nachdem Jesus die Füße seiner Jünger gewaschen hatte, fragte er, versteht ihr, was ich getan habe? Ja, und die Jünger haben wahrscheinlich mit dem Kopf geschüttelt. Weil jetzt sagt er nämlich weiter, ihr nennt mich Meister und Herr Und ich bin das ja auch. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr einander die Füße waschen, denn ich habe euch ein Vorbild gegeben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und Meister. Und jetzt habe ich für euch noch eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium angefügt, die den Satz davor noch erklärt. Ja, jeder aber, der vollendet ist, kann so sein wie sein Meister. Viele, viele Christen haben das Gefühl, irgendwo so im Bauch, Jesus hat sich hingekniet und seinen Jüngern die Füße gewaschen, um seinen Jüngern damit zu sagen, ihr sollt euch erniedrigen. Ihr sollt der Diener von allen sein. Ihr sollt wie ja, Sklaven sein im Endeffekt. Das ist so in den Köpfen drin, so habe ich das auch immer wieder so angedeutet gekriegt in Predigten, die ich gehört habe. Wenn ihr euch aber die Erklärung von Jesus anschaut, dann seht ihr hoffentlich, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ja, überlegt mal, was steht hier? Jesus sagt an mindestens 3 Stellen, dass er nicht der Diener seiner Jünger ist, sondern was ist er? Er ist der Herr, er bleibt der Herr, sagt er. Seht ihr das? Ich bin der Herr, ich bin der Meister. Ja? Und wenn er dann sagt, ihr sollt es so machen wie ich, ihr sollt werden wie ich, ihr sollt das nachmachen, was ich bin, dann bedeutet es nichts anderes als, und das habe ich euch jetzt nochmal aufgeschrieben, wenn Jesus als Herr und Meister dein Vorbild ist, dann besteht dein Ziel im Leben ab sofort darin, und jetzt bitte tief durchatmen, ebenfalls Herr und Meister zu sein. Ja? Nirgendwo in der Fußwaschung geht es um das Thema Erniedrigung. Das ist in der Kirchengeschichte erst daraus gemacht worden. Das Gegenteil ist der Fall. Jesus hat seinen Jüngern nicht die Füße gewaschen, um sie zu erniedrigen. Das habe ich euch letzte Mal gezeigt, sondern Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, um sie zu erhöhen. Ja? Er hat als Herr ihnen die Füße gewaschen und gesagt, ihr sollt ab jetzt so sein wie ich. Ja? Es geht also nicht um Erniedrigung, sondern um Erhöhung. Und genau das habe ich euch vor 2 Wochen versucht, sehr ausführlich zu zeigen, weil das ist in unseren Köpfen falsch drin. Wir denken, es geht um Erniedrigung. Dabei geht es darum, dass der Meister sagt, ich wasche euch die Füße und damit lifte ich euch ab, ich erhöhe euch. Ja? Und wenn ihr ein bisschen die Bibel kennt, dann wisst ihr, dass das im ganzen Neuen Testament genauso steht. Das ist alles noch Rückblick, ja? Das Neue kommt dann gleich. Im ganzen Neuen Testament steht es so. Ja? Nirgendwo steht, dass wenn du dich bekehrst, dass du dich dann erniedrigen musst und dass du erniedrigt wirst. Überall steht, mit der Bekehrung wirst du erhöht. Von einem Sklaven hin zu was? Hin zu einem Kind von Gott, hin zu einem Erbe, also von einem Sklaven der Sünde hin zu einem König der Könige. Ich zeige euch kurz 2 Verse, die ich euch letzte Mal auch schon gezeigt habe. Ja, für euch auf den Podcasts, ich nehme was aus dem Galaterbrief, Galater 4. Da schreibt der Paulus, so bist du als Christ, jetzt steht es hier wortwörtlich drin, nicht mehr Sklave, sondern Kind. Erhöhung, merkt ihr. Wenn aber Kind, dann auch Erbe des Königs durch Christus. Ja. Und genau das hat Jesus durch die Fußwaschung symbolisch schon angedeutet. Ja. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, um ihnen zu zeigen, von nun an sollt ihr sein wie ich. Ja. Darum ging es vor 2 Wochen. Ich zeige euch noch einen anderen Vers, der das auch so sagt. Das ist jetzt eigentlich unser Ziel. Ja, als Kinder des Königs, lese aus Römer 8, da schreibt der Paulus, die Gott erwählt und bestimmt hat, die hat er auch bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Du darfst, du sollst jetzt anfangen, dich als Königskind zu sehen und zu leben, wie Jesus das vorgelebt hat. Ja. Das ist der Rückblick. Und es ist wichtig, dass ihr das nochmal mitgedacht habt, vor allem, wenn ihr nicht da wart vor 2 Wochen. Heute möchte ich einen Schritt weiter gehen und darauf aufbauen, denn leider, und ich weiß nicht, ob ich das in dem einen oder anderen Gesicht jetzt auch richtig sehe, Leider haben viele Christen Mühe, das zu glauben. Das ist auch der Grund, warum die Fußwaschung immer als Zeichen der Erniedrigung gelehrt wurde in der Kirchengeschichte, als man sich dann irgendwann geeinigt hatte, und niemals als das, was es ist, nämlich als Erhöhung, als Aufrichtung. Ja. Leider glauben das viele Christen nicht, was ich gesagt habe. Das ist nicht nur heute so, das war auch damals so. Und wenn wir jetzt die unmittelbaren Verse nach der Fußwaschung lesen, das sind ganz bekannte Verse, seht ihr das auch. Die ersten Jünger von Jesus konnten das schon nicht glauben, dass der Meister sagt, ihr sollt jetzt sein wie ich. Ja. Ich habe euch die Verse mitgebracht für euch auf den Podcast. Das sind die Verse in Johannes 13, ab Vers 21. Ich lese euch die mal vor. Da schreibt der Johannes, als Jesus dies gesagt hatte, also das Ganze mit der Fußwaschung und so, da wurde er im Geist erschüttert. Also er wurde bewegt innerlich und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sag euch, einer von euch wird mich verraten. Und Jesus tauchte den Bissen Brot ein, in den Wein wahrscheinlich, und gibt ihm den Judas. Ja. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in den Judas. Und als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus, es war aber Nacht. Immer wenn ich das lese, denke ich, wie schade. Wie schade, dass der Judas nicht verstanden hat, was Jesus ihm eigentlich angeboten hat. Durch die Fußwaschung, aber auch durch all das, was er sonst noch gesagt hat, was wir jetzt im Neuen Testament wissen. Weil wenn Judas kapiert hätte, was für ein Privileg Jesus ihm durch die Fußwaschung angegeben hat, wäre der nie gegangen. Ja? Aber eben, ich weiß, in jeder Gemeinde gibt es Gläubige, die dieses Privileg, was der Judas nicht verstanden hat, auch nicht verstehen. Die können oder wollen nicht glauben, dass sie vom Sklaven erhöht worden sind zu einer Tochter und einem Sohn von Gott. Und ihr wisst, Judas war ja nicht der einzige Verräter im Kreis der Jünger. Ne? Der Petrus, der hat sogar noch übler getrieben. Der hat Jesus dann dreimal sogar verraten. Ja. Und das ist jetzt noch spannend, ihr seht ja, hier spricht Jesus den Judas an und als der Judas dann rausgegangen ist, dreht sich Jesus, das könnt ihr lesen in Johannes 13, um und spricht sofort den zweiten Verräter an, der ihn auch verraten hat, nämlich den Petrus. Ich habe euch mal den Satz, den Jesus dem Petrus gesagt hat, hier zusammen auf eine Folie geschrieben mit dem Satz, den wir gerade schon von Judas gesehen haben. Ja, ihr seht, zu Judas spricht er in Vers 21 und in Vers 38, er dreht sich also um und sagt dann jetzt im gleichen Kapitel zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage auch dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du, Petrus, mich dreimal verraten hast. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen ein Quiz für euch, ein Ratequiz. Ich habe diese beiden Sätze, einmal an Judas, einmal an Petrus, natürlich mit Absicht zusammen auf die Folie gepackt. Ja. Ne, zu Judas sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch, damit meint der Judas, wird mich verraten. Und dann zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, auch du wirst mich dreimal verraten. Frage an euch, was ist in diesen beiden Sätzen gleich? Ist ganz einfach, aber überlegt mal, was ist der gleiche Punkt in den beiden Sätzen? Ist sogar gelb. Ah, da traut sich jemand. Genau, diese beiden Sätze fangen beide an mit dem gleichen Satzeinleitung, mit dem Wort wahrlich, wahrlich. Und jetzt passt bitte gut auf. Diese Einleitung, wahrlich, wahrlich, hat Jesus nicht nur zweimal gebraucht an diesem letzten Abend, sondern fünfmal. Fünf Sätze an diesem letzten Abend vor der Kreuzigung beginnen mit den Worten wahrlich, wahrlich. Seid ihr noch bei mir? Gut. Ja. Zweimal hat Jesus diese Worte gebraucht, um seine Verräter davor zu warnen, ihn zu verraten. Und dreimal hat er Sätze gebraucht, um allen Jüngern zu sagen, was sie erwarten würde, wenn sie ihm nicht verraten, wenn sie ihm glauben. Habt ihr es? Ich hoffe, ich drücke mich gut aus. Zweimal benutzt er solche Sätze mit wahrlich, wahrlich, um seine Verräter zu warnen. Und dreimal benutzt er solche Sätze, um zu sagen, wenn ihr mich nicht verratet, wenn ihr mir glaubt, dann erwartet euch dies und das. Und bevor ihr jetzt anfängt, auf euren Stühlen rumzurutschen und zu sagen, was sind das denn für Sätze, ich habe euch die mitgebracht. Das sind die ersten beiden wahrlich, wahrlich Sätze und jetzt kommen die drei anderen, die auch an diesem letzten Abend gesagt worden sind. Und die tönen jetzt ganz anders. Lass uns die mal lesen. Das erste Mal, direkt nachdem er dem Petrus gesagt hat, wahrlich, wahrlich, du wirst mich verraten und dem Judas auch, da kommt der erste Satz in Johannes 14 und den kennt ihr, der ist der Hammer. Da sagt er nämlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch aber auch, wer an mich glaubt, Klammer auf, mich nicht verrät, Klammer zu, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tue, weil ich ja weggehe zu meinem Papa im Himmel. Nächste Mal in Kapitel 16, da sagt er, wahrlich, wahrlich, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und das fünfte Mal sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Was ich euch damit zeigen möchte, ich hoffe wirklich, jetzt wie beim letzten Mal auch schon, es ist nicht zu kompliziert, ich wiederhole es ja oft genug, dass ihr es mitdenken könnt. Was ich euch damit zeigen möchte, ist Folgendes. Du hast die Wahl als Jüngerin und als Jünger von Jesus. Du kannst dich entscheiden, wie du leben möchtest als Christ. Du kannst das, was Jesus am Kreuz für dich vollbracht hat, verleugnen und verraten. So wie Judas gemacht hat, so wie Petrus das auch gemacht hat. Oder du kannst dich entscheiden, dem zu glauben, was Jesus als Alternative zum Verrat dir anbietet. Und das sind natürlich coole Sachen, ja. Und darum habe ich gesagt, die Predigt kann unglaublich ermutigend sein. Ja? Je nachdem, wofür du dich entscheidest. Will ich das glauben, was da steht, oder will ich es verleugnen, was da steht? Ja, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Christen gibt, der das nicht grundsätzlich möchte. Ich meine, wer von euch möchte nicht die gleichen Werke, und hier steht Wunderwerke im Griechischen, die gleichen Wunder und Dinge tun, die Jesus getan hat? Wer von euch möchte nicht, dass seine Trauer, die er im Leben immer wieder haben wird, konstant in Fröhlichkeit und Freude verwandelt wird? Steht hier auch. Wer von euch möchte nicht so eine gute Beziehung mit dem Vater im Himmel haben, dass der Vater ihm die Wünsche vom Herzen abliest und erfüllt? Das ist das Fünfte, was Jesus hier gesagt hat. Ja. Aber eben, ich wiederhole mich, damit es vom Kopf ins Herz sagt. Es gibt Christen, die wollen oder können das nicht glauben. Und die tun schlussendlich nichts anderes als wie der Judas und der Petrus, die Jesus lieber verleugnet haben, als das zu glauben. Wir wissen alle, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Judas und Petrus. Der Petrus ist nämlich, nachdem Jesus von den Toten wieder auferstanden ist, zu Jesus gekommen und hat was getan? Hat um Vergebung gebeten. Ich bin immer, wenn ich die Evangelien lese, traurig, dass der Judas das nicht auch gemacht hat. Ich finde das unglaublich traurig, weil wenn der Petrus Vergebung bekommen hat für seine drei Verrate, hätte es auch Vergebung gegeben für den Judas. Das wäre gar keine Frage. Ja? Sein Verrat war ja nicht schlimmer. Er hat einmal Jesus verraten und Petrus hat dreimal Jesus krass verleugnet. Ja. Der Unterschied ist, dass der Judas sich umgebracht hat. Das wisst ihr alle. Der hat sich umgebracht, bevor Jesus wieder auferstanden ist, bevor er Jesus wieder gesehen hat, bevor er um Vergebung bitten konnte. Und damit hat er sich eigentlich um diese Chance gebracht, in der Welt noch Vergebung zu kriegen. Und ich sage das, weil ich uns gerne ermutigen möchte, es zu machen wie der Petrus. Wir sitzen alle noch hier. Wir lesen alle diese Worte. Wir haben den Vergleich jetzt, den habe ich versucht, euch ganz einfach klarzustellen. Verrat oder Glaube? Ich habe euch das gezeigt. Beides bietet Jesus an diesem letzten Abend, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Die Frage ist, machst du es wie Petrus? Entscheidest du dich zu sagen, hey Jesus, sorry, ich habe wirklich Mühe, das zu glauben. Aber es steht ja da und du sagst es allen deinen Jüngerinnen und Jüngern. Ich glaube dir. Vergib mir, wenn ich das bisher nicht so gemacht habe. Ja. Was ich immer sage, das ist ein bisschen provokant vielleicht, aber ich finde, es bringt so gut auf den Punkt. Als Christin und Christ bist du aus Sicht Gottes kein normaler Mensch mehr. Das tönt jetzt im ersten Moment komisch, aber dadurch, dass Jesus dich erkauft hat, aus der Hand des Teufels heraus, und dadurch, dass du das angenommen hast, bist du, ich wiederhole mich, ein Kind vom König der Könige, ausgestattet mit allem, was Jesus auch hatte, mit allem, was Jesus vorgemacht hat. Ja, und genau darum sagt Jesus das hier. Du kannst leben wie ich, du kannst Freude in allem Leid dieser Welt erleben und du kannst eine Beziehung zu Gott haben, die ich auch hatte. Weil der Vater hat auch getan, worum Jesus ihn gebeten hat. Ja, und erst wenn wir als Christen und als FEG tun, als Christen, egal wo du zuguckst auf YouTube, egal wo du zuhörst auf den Podcasts, erst wenn du den Zusammenhang verstehst, dann weißt du, was Jesus wirklich vollbracht hat am Kreuz für dich. Es geht um viel, viel mehr, als dass du irgendwann nach deinem Tod in den Himmel kommst. Es geht um das da, was hinter mir steht. Das ist die Alternative zum Verrat. Zum Glück gibt es das dreimal und der Verrat wird nur zweimal erwähnt an dem Abend. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bevor ich zum Schluss komme. Vielleicht muss der ein oder andere das jetzt ja schon verdauen, was ich gesagt habe. Ich habe noch mehr. Seid ihr noch wach? Seid ihr noch da? Ja, die Ruhe kann ich als nachdenkliche, konzentrierte Stille deuten. Na gut, laut atmen und schnarchen tut noch keiner. Das ist cool. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich euch noch eine spannende Sache sagen, die in dem Zusammenhang für mich noch hennewichtig ist. Und das ist eine Sache in Bezug auf den ersten Verräter, auf den Judas. Da gibt es nämlich noch eine ganz spannende Sache, die aus meiner Sicht viele Christen überhaupt nicht vor Augen haben und die wirklich auch gut jetzt hier passt. Ich hatte euch ja gerade gesagt, sowohl Judas als auch Petrus haben Jesus zuerst nicht geglaubt. Beide haben Jesus verraten, das ist, glaube ich, nicht diskutierbar. Aber eben, Petrus hat nachher Vergebung bekommen, Judas hat sie nicht gesucht. Aber, und jetzt wird es spannend, passt nochmal auf kurz. Lange, lange, lange vor diesem letzten Abend, lange bevor Judas und Petrus Jesus verraten haben, lange davor hat Jesus über die beiden und auch über all die anderen 10 Jünger sind es ja noch, eine wunderbare Wahrheit ausgesprochen und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Eine Verheißung, wo Jesus über alle seine 12 Jünger, ihr könnt es nachschauen, ausgesprochen hat, lange vor diesem letzten Abend. Ja, jetzt lasst uns das mal lesen und haltet die Luft an. Jesus aber sprach zu ihnen, und damit ist gemeint, alle 12 Jünger inklusive Judas, wahrlich, ich sage euch, ihr, die mir nachgefolgt seid, also bis zu dem Zeitpunkt, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12, steht wortwörtlich da drin, 12 Thronen sitzen. Und ihr werdet die 12 Stämme Israels richten. Habt ihr es? Ja, ich habe es in der Bibelstunde auch schon gesagt. Ihr wisst das also schon. Ja. Ganz viele Christen haben irgendwie auch von der katholischen Kirche her, die hat das nämlich mal so beschlossen, das Gefühl, Judas schmort sicher in der Hölle. Ist unmöglich. Wird er niemals tun. Ja. Warum nicht? Weil Jesus hier dem Judas sagt, in der Ewigkeit sitzt du neben mir, irgendwo neben mir auf einem von 12 Thronen und wirst in meiner neuen Welt die Stämme Israels richten. Seht ihr das? Dann nickt mal. Seht ihr das? Das ist gut, ja? So, diese Verheißung gilt für Judas, diese Verheißung gilt für Petrus und diese Verheißung gilt für die anderen 10 Jünger. Die werden, inklusive Judas, genauso im Himmel sein wie jeder begnadigte Sünder, der hier heute im Raum sitzt. Ja. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, um nochmal einen Punkt zu setzen für die Predigt von heute. Weil man kann durch Judas und Petrus, die beiden Verräter, kann man einen super, super Vergleich bringen, der euch hoffentlich wirklich motiviert, nochmal neu mit Jesus durchzustarten. Ja? Ihr seht es hier, Judas wird eines Tages im Himmel sein, das sagt Jesus hier, er wird sogar auf einem Thron sitzen, dafür, dass er grundsätzlich Jesus nachgefolgt ist. Aber weil er sich umgebracht hat und nicht die Auferstehung von Jesus abgewartet hat, weil er nicht um Vergebung gebeten hat, wie der Petrus das gemacht hat, ja, hat der Judas in diesem Leben nichts mehr davon gehabt, was Jesus ihm für die Zukunft hier verheißt. Und das ist der Riesenunterschied zwischen Judas und Petrus. Ja, Petrus hat das viel besser gemacht. Ja, auch er hat Jesus verraten, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern sogar dreimal. Auch er war in tiefster Traurigkeit. Ich wette, auch bei ihm hat der Teufel angeklopft und gesagt, das kann nicht mehr vergeben werden, bring dich um. Bin ich sicher. Ja, schaut mal nach, wie dramatisch die Evangelisten diesen Verrat von Petrus beschreiben. Da wissen wir viel mehr als von Judas. Ja? Aber Petrus hat sich nicht umgebracht. Petrus ist zu Jesus gekommen, hat um Vergebung gebeten und Petrus hat erlebt, dass er schon in diesem Leben wieder neu eingesetzt worden ist in die Kindschaft und wieder neu merken durfte, der Heilige Geist wirkt durch mich und zwar hier und jetzt schon. Beiden ist verheißen, in Zukunft dürfen sie auf Thronen sitzen. Aber Judas hat davon in dem Leben nichts mehr gehabt, Petrus schon. Ja. Und ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache, die mich motiviert zu sagen, ich starte in diesem Leben durch. Ich vertraue nicht nur auf die Ewigkeit, wie das vielleicht viele Christen so machen. Sagen hier den Ball flach halten und Hauptsache ich komme in den Himmel. Nee, wir können hier schon durchstarten. Und das, was man aus dem Vergleich von Judas und Petrus so schön rausnehmen kann, habe ich euch zum Schluss noch aufgeschrieben. Ja, ich glaube, gerade am Beispiel von Judas, wenn man die Texte ernst nimmt, weißt du, keiner von euch muss diesem Vers glauben. Steht halt in der Bibel. Und könnt ihr nachlesen, Matthäus 19, da steht das drin, auch an anderen Stellen. Judas ist sicher in der Ewigkeit dabei. Ja, und darum, wenn man dem glaubt, dann kommt man zu folgendem Fazit. Kein Christ kann sein Heil wieder verlieren, egal was er macht. Aber aus Unglauben können Christen die Kraft verpassen, die durch das vollbrachte Werk von Jesus am Kreuz jetzt schon hier und jetzt einsatzbereit wären. Versteht ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen? Habe ich mich klar ausgedrückt? Gut. Ja. Jetzt muss ich gucken, wie ich das Ding zum Landen kriege. Genau. Ja, ich habe eigentlich alles gesagt. Also, ich wünsche mir, oder sagen wir so, ich probiere für mich und wünsche mir für euch, dass wir uns bewusst entscheiden, es dem Petrus nachzumachen. Die Ewigkeit, die musst du dir nicht erarbeiten. Selbst der Judas ist an der Ewigkeit dabei. Ja. Fang aber an zu verstehen, was diese letzten Worte von Jesus, es ist vollbracht, für dich hier und jetzt schon bedeuten. Nicht erst für die Ewigkeit. Was es hier und jetzt schon bedeutet. Ja. Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus lebt die Kraft Gottes in dir drin jetzt schon. Du darfst eine Tochter sein von Gott. Du darfst ein Sohn sein von Gott. Ja? Du darfst während deiner Zeit hier auf der Erde das tun, was Jesus dir vorgemacht hat. Und noch größere Sachen. Steht zumindest in der Bibel. Ja? Alles, was du tun musst, ist erstens anzufangen, an Jesus zu glauben. Und zweitens, darum heißt die Predigt, wie sie heißt, anzufangen an dich zu glauben. Anzufangen daran zu glauben, was die Bibel über dich ausgesprochen hat. Ist das ermutigend? Dann lasst mich das hören. Amen. Amen.